Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ich habe keine Höhenangst, ich habe einen relativ guten Gleichgewichtssinn und ich bin relativ gerne draußen, zumindest bei gutem Wetter. Julia Mittermeier, gute Voraussetzung für Slackline?
Ja, prinzipiell schon. Also draußen sein ist immer gut. Höhenangst ist jetzt für Slackline an sich jetzt erstmal irrelevant. Wenn man es dann weiter betreibt, kommt es natürlich, also wenn man aufs Highline geht, dann ist es schon wieder wichtig. Und ja.
Ich habe aber auch keine Angst, ich würde auch ins Wasser fallen im Zweifelsfall. Das geht ja bei euch auch immer. Ihr geht ja auch ganz gerne mal über Wasser.
Ja, genau, ist auch richtig.
Ja, das geht. Und schlechtes Wetter ist für euch eigentlich No-Go, ne? Gutes Wetter braucht ihr schon.
Jein, kommt drauf an. Also man kann es bei schlechtem Wetter schon auch machen. Viele fragen sich auch, wie es mit Wind ist. Wind ist jetzt nicht so das große Problem. Regen ist halt einfach geschissen, aber prinzipiell, die Line wird ein bisschen rutschiger, sonst macht es jetzt ja,
kein großer
nicht
Unterschied.
So viel aus.
Also. Wie viele Weltrekorde hältst du momentan aktuell?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also das wechselt zurzeit ziemlich schnell und ich verfolge da auch nicht so viel. Aber im Moment, glaube ich, sind gerade wieder die meisten weg, ehrlich gesagt.
Oh. Dann sagen wir mal so, Weltrekordler im Slackline, aktuell oder gewesen. So viel können wir, glaube ich, sicher sagen.
Ja, das kann man sicher sagen. Ja.
Julia Mittermeier ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
Julian, am Anfang ist so ein bisschen Fantasie bei uns gefragt. Da gibt es den Umschlag und in diesem Umschlag ist ein Zettel. Und auf diesem Zettel stehen jetzt drei mögliche Aktivitäten und du darfst dir eine aussuchen. Gucken wir mal, was hier steht.
Okay.
Hier steht Servus. Oder hat sich jemand schon die Mühe gemacht, es entsprechend anzupassen.
Köln an Bayern. Oder?
Ja, genau. Sagt ihr Servus? Das gilt schon, ne?
Ja, sure.
Wahrscheinlich in einem anderen Dialekt als wir, aber. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Julia Mittermeier. Erstens, eine Runde im Klettergarten. Boah, reizt dich sowas noch? Oder gehst du lieber direkt in die Berge?
Naja, Klettergarten ist mal ganz lustig, wenn ein paar Freunde dabei sind, aber prinzipiell gibt es da jetzt nicht so viel Neues zu entdecken, sagen wir es mal so, weil die Höhe ist jetzt nicht so hoch, wie es wir selber machen. Und,
was hat so ein Klettergarten, 7-8 Meter oder so?
Ja, vielleicht maximal mal 10 oder 20, je nachdem, wo er ist. Gibt schon ganz nette auch, aber und die Sicherung ist auch von oben, also über dir. Und das gibt dir auch nicht ganz so viel Freiheit, wie wenn du bei uns bist du direkt an der Line gesichert. Da hast du dann vor dir gar nichts, da bist du dann ganz frei auf der Line. Das macht natürlich
schönere Gefühl.
Schon Unterschied. Aber so, wie gesagt, einmal mit Freunden ist schon ganz lustig, mal sich so einen Klettergarten anzuschauen.
Zweite Möglichkeit wäre Oktoberfest in München besuchen. Steht ja jetzt an.
Nee, überhaupt nicht.
Wie, du kommst, warte mal, du hast vorhin gesagt, das ist in der Nähe von Rosenheim.
Ja, ist richtig.
Genau, und aber da müsst ihr doch sozusagen zwangsverpflichtet worden sein, irgendwie mal aufs Oktoberfest zu gehen.
Nee, ich war ehrlich gesagt genau einmal in meinem Leben auf dem Oktoberfest. Das hat mir dann auch schon gelangt.
Weil?
Ja, ich weiß nicht, diese ganzen Trachtenverschnitte und was da, also, nee, irgendwie.
Muss nicht.
Nee, muss nicht. Also ich bin dann lieber so gemütlich daheim rumhocken mit ein paar guten Freunden und ja, so.
Und Game of Thrones gucken.
Nee, das ist jetzt auch nicht. Also die Bierzeltmusik, das ist jetzt auch nicht so
immer
meine Geschichte. Irgendwie so Musik, wo man besoffen sein muss, dass man es ertragen kann, das ist jetzt nicht so.
Dann vielleicht die dritte Möglichkeit, auch sehr schön, das ist sehr aktiv, eine Segway-Tour durch Regensburg. Das ist auch schön.
Ihr habt auf jeden Fall gute Einsätze.
Ja, das ist gut. Ja. Regensburg hast du studiert, oder studierst du noch?
Ich studiere noch, ja.
Maschbau,
jetzt,
ne?
Genau, ist richtig. Ich habe jetzt noch 2 Semester, mindestens.
Bachelor oder Master?
Bachelor.
Ja, okay. Und Segway mal gefahren?
Nee, habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Aber stelle ich mir jetzt auch nicht so spannend vor, ehrlich gesagt.
Ich finde das Bild immer so geil, wenn man so da draufsteht und man hat so das Gefühl, es passiert eigentlich nichts um einen rum. Julian Mittermeier fährt Segway. Ja.
Was ist der Vollgas? Irgendwie 15 km/h oder
ja,
so?
Weiß ich nicht. Kannst nebenher joggen.
Ein Segway-Rennen könnten wir mal machen, wenn es willst.
Ja. Hast du Regensburg dir bewusst ausgesucht zum Studieren oder einfach weil heimatnah?
Das heimatnah war mir jetzt eher wurscht. Es war einfach, ich habe davor nicht Maschinenbau studiert, sondern ich habe 3 Semester erneuerbare Energien studiert. Habe dann gewechselt. Wurscht. Und habe halt geschaut, wo gibt's da was in die Richtung und da war halt Regensburg mit dabei und
Und ist also, gut?
Ja, passt eh. Also man kommt wenig, also Highline ist schwierig dort. Klettern geht ganz gut. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, Runde im Klettergarten, Oktoberfest oder Segway durch Regensburg, wäre es was?
Wie wäre es mit dem Segway durch den Klettergarten? Das ist ja mal.
Segway ist so eine Bahn, die man oben drauf baut und man darf nicht runterfallen. Oder man hat dann so ein Netz darunter gespannt, wenn es bergab gehen sollte.
Ja, genau. Also das wäre, glaube ich, die beste Alternative mit dem Segway im Klettergarten.
So machen wir es. Julian, das Kaisergebirge, ich muss das nachlesen, liegt in Tirol und besteht aus zwei Gebirgszügen, sagt zumindest Wikipedia. Und zwar dem zahmen Kaiser und dem wilden Kaiser. Und insgesamt ist es ein bisschen mehr als 2300 Meter hoch. Was ist der Unterschied zwischen zahmen Kaiser und wildem Kaiser?
Ja, der wilde Kaiser ist nochmal ein bisschen steiniger, sagen wir es mal so. Also ein bisschen rauere Felsen, ein bisschen ausgesetzter.
Wie kommt ihr darauf, da eine Slackline aufzuhängen?
Naja, ist bei uns daheim in der Gegend und man sucht immer neue Abenteuer, sagen wir es mal so, neue Möglichkeiten, wo man Slacklines aufhängen kann, beziehungsweise Highlines aufhängen kann. Geht ja auch nicht überall. Und bei mir in der Gegend, also direkt so im Dorf rum, was man mit dem Fahrrad zu Fuß erreichen kann, habe ich jetzt schon relativ alles abgeklappert, was geht. Und dann muss man halt den Radius langsam erweitern. Und ebenso im Kaiser ist das Ganze dann auch spannender, weil man, ja, man muss mehr planen, man muss auf mehr aufpassen und dafür ist aber dann auch der Ausblick schöner und das Erlebnis einfach besser.
So. Es gibt ein Video dazu bei dir auf der Homepage zu dem Projekt am Wilden Kaiser. Weißt du noch, wann ihr seid ein Team, die darauf gegangen sind, wann ihr die Idee das erste Mal hatte, zum Wilden Kaiser zu gehen?
Das Ganze kam so. Ein Freund von mir, also der Walle, der ist auch, der das Video geschnitten hat, der hat mal wieder Lust gehabt auf eine Highline und hat mich gefragt, hey, lass mal was Alpines machen, hast du einen Spot für uns? Dann habe ich mich an eine Skitour erinnert, die ich dort mal gemacht habe und mir damals gedacht habe, okay, da könnten wir mal eine Highline machen. Und dann habe ich das Bild von damals rausgesucht, dann haben wir uns das angeschaut und dann sind wir auch gleich irgendwie ein paar Tage drauf da mal hochgefahren und haben uns das mal angeschaut, wie es ausschaut und gesagt, ja, passt eh.
Was braucht ihr dafür? Also wann könnt ihr beurteilen, da könnt ihr eine Highline aufhängen und wann nicht?
Naja, prinzipiell brauchst du irgendwo eine Lücke, wo du...
Wer hätte das gedacht?
wo du dann auch in der Luft stehen kannst, nicht? Je höher, desto besser, weil es witzigerweise dann auch sicherer wird.
Hä, weil?
Und weil das ganze System ist bei uns redundant. Also wir haben zwei Systeme, ein gespanntes System oder einigermaßen gespanntes System, die Line. Mhm. Und unter der Line ist dann nochmal ein Seil oder auch eine Line, die nicht gespannt ist, weil es einfach vom Laufen her am besten ist so. Und falls die Line reißt, haben wir noch das zweite System und da sackt man dann halt auch relativ ab, also es sind einige Meter und wenn es halt nicht so hoch ist, dann besteht halt Bodensturzgefahr. Deswegen je höher, desto sicherer letztendlich, weil man Platz nach unten hat.
Und dann seid ihr wann seid ihr das erste Mal darauf? Letztes Jahr im Herbst oder im Winter oder so?
Ja, so vorm Winter, kurz vorm Winter. Das war, war so ein bisschen eine Haruka-Aktion, was dann leider vor dem Winter nicht mehr geklappt hat.
Es gibt auf dem Video, glaube ich, so eine Aufnahme, wo du Kopf hoch im Schnee stehst musst, ich glaube, auf den Gipfel kommen wir heute nicht mehr rauf.
Ja.
Das hatte dir aber nicht ernsthaft vor, dann da noch eine Highline zu spannen.
Nee, das hatten wir nicht ernsthaft. Also da gibt es noch eine Hintergrundgeschichte zu der ganzen Aktion.
Die geht wie?
Und zwar ist der Walle ist jetzt inzwischen freiberuflicher Filmer auch und macht eben Filme für verschiedene Outdoor-Geschichten und sowas. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat er sich da für die Filmhochschule in München beworben und wollte dafür einen Film machen. Und da es uns halt eigentlich zwei Tage bevor wir es machen wollten, hat es uns halt den Meter Schnee hinkaut. Also konnten wir die Aktion nicht machen, aber der Film musste halt abgegeben werden. Somit haben wir halt irgendeine Schlussszene gebraucht. Und deswegen sind wir dann einfach so im Schnee rauf, haben geschaut, vielleicht kommen wir mit den Skiern runter, aber leider war keine Unterlage, deswegen nur rauf, einmal schön im Schnee einbuddeln und dann wieder runter. So.
Ja, da bekommt der Begriff Cliffhanger eine ganz neue Bedeutung, ne? Wenn ihr dann sagt, irgendwie, seid ihr im Frühjahr dann 2016 wieder rauf?
Ja, das war dann gar nicht im Frühjahr, sondern es war dann erst im September rum.
Letztes Jahr dann, ne?
Genau, genau, weil wir, es war dann ein Freund von uns, war noch in Kanada und dann haben wir gesagt, ja komm, ob wir jetzt Juli oder September raufgehen, ist dann auch wurscht, warte mal noch auf ihn, der freut sich. Und genau, dann waren wir da zu viert im September und da ist dann kurz drunter so eine DAV-Hütte, da haben wir uns dann einquartiert und sind dann raufgegangen, Highline aufgebaut. Genau. Und
wie lange braucht ihr, bis ihr sozusagen all set seid, also bis ihr loslegen könnt?
Kommt ganz auf den Spot drauf an, muss ich sagen. Also es gibt, das Schwierigste meistens ist zum einen, wie komme ich zu den Ankerpunkten rauf, wo ich die Slackline festmache.
Die müssen ja auch sozusagen auf derselben Ebene liegen, ne?
Genau, die müssen einigermaßen auf dem gleichen Höhenniveau sein. Also so kommt auf die Länge drauf an, so auf 60, 70 Meter, 1, 2 Meter
das geht.
Höhenunterschied ist kein Problem. Wenn man jetzt 200, 300 Meter macht, dann kannst du auch mal 5, 6 bis 10 Meter machen, ist dann auch kein Problem. Aber so grob eine Höhe wäre ganz gut.
Ah.
Genau, und das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist meistens die Verbindung, also wie komme ich von einer Seite auf die andere, dass die Line dann auch auf beiden Seiten ist.
Steigt ihr dann sozusagen an zwei Punkten auf parallel?
Genau, also im Kaiser haben wir es jetzt so gemacht, auf beide Seiten führen Kletterrouten rauf, das sind so 2-3 Seillängen jeweils, da halt 2 Teams, auf jede Seite ein Team und genau, dann eben beide in die Mitte runter, Verbindung zusammenbinden, dann eine Seite raufziehen, dann hat man die Verbindung und dann kann man mit dem Spannen anfangen.
Aber das heißt, das ist ein Prozedere von je nachdem, wie lang der Weg zu den Ankerpunkten ist, das kann schon mal 2, 3, 4 Stunden dauern, bis ihr sagen könnt, jetzt können wir eigentlich erst loslegen.
Ja, also im Kaiser war es jetzt so, vom Parkplatz aus geht man mit dem ganzen Gepäck, ich meine, jeder hat so 20 Kilo Gepäck mit dabei oder sowas, weil die, also je nach Länge der Leine natürlich, können auch mehr, weniger sein. Und da geht man dann 2 Stunden rauf, 2,5 Stunden. Dann muss man halt noch die Seillängen klettern. Ja, dann vergehen schon eben die 3, 4 Stunden, bis man da jetzt im Kaiser erstmal mit dem Aufbau anfangen kann. Und so ein Aufbau kann auch von 2 Stunden bis 2, 3 Tage dauern, je nach Spot eben.
Wie lange habt ihr dann am Kaiser einen Tag gemacht oder mehrere?
Am Kaiser waren wir dann am Abend mit dem Aufbau fertig. Das Problem war, dass dann so viel Nebel drin war, dass man halt keine 20 Meter mehr gesehen hatte.
Auch geil.
Und somit hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Aber prinzipiell ging es da relativ schnell. Also so 3 Stunden dann noch für den Aufbau. Aber dann war es eh schon wieder Abend. Dann mussten wir wieder runter.
Wie lange, also wie viel Mal lauft ihr dann jeder?
Ja, eigentlich so lange, wie wir Zeit und Lust haben.
Okay.
Also ich meine, man steckt viel Arbeit rein, um so eine Line aufzubauen. Somit will man dann auch ausnutzen, was geht. Und dann ist die Line auch ständig besetzt. Also viel Pause ist da nicht mit drin. Und ja, wenn man einen
Maximum
Tag
rausholen.
Genau. Also jeder ist dann immer so halbe, dreiviertel Stunde auf der Line oder sowas. Und dann halt im Wechsel durch, bis dann der Tag aus ist.
Ja.
So ungefähr.
Du bist Weltrekordler im Slacklinen. Ich habe mir mal auf deiner Homepage ein paar Rekorde angeguckt. Da stehen ja doch einige. Da stehen die obersten 4-mal. Highline-Weltrekord auf Nylon sind 193 Meter. Das hast du 2016 aufgestellt in der Höhe von 250 Metern in Spanien.
Ja, genau.
Dann gibt es den Waterline-Weltrekord auch auf Nylon, 200 Meter Länge aus 2015. Dann hast du einen Waterline-Weltrekord auf, wie spreche ich das, Dyneema?
Dyneema, das ist ein spezielles Hightech-Material quasi. Ja.
Also auf Dyneema aufgestellt von 340 Meter und dann gibt es noch einen Highline-Weltrekord auf Dyneema von 224 Meter, das war im Wallis in der Schweiz, in der Talsperre war das, ne?
Ja, das war so ein Staudamm.
Ja.
Das war irgendwie der, keine Ahnung, höchste Staudamm in der Schweiz oder so.
Das heißt, es gibt aber für euch mindestens 4 Kategorien, die wichtig sind. Also es gibt einmal Highline und sozusagen Waterline und dann immer noch auf Nylon und auf Dyneema.
Ja, man kann das Ganze noch weiter untergliedern, prinzipiell. Also es gibt Highline, Waterline und Longline, das sind so die 3 Hauptdisziplinen.
Also Water ist klar, ist übers Wasser, Highline hängt in der Höhe und Longline ist einfach nur irgendwo auf Länge.
Auf Länge über dem Boden,
prinzipiell.
Das sind so, und jede Disziplin hat so ihre eigenen Reize, sagen wir es mal so. Und dann wird einfach, weil es Sinn macht, noch zwischen unterschiedlichen Materialien unterschieden. Und da gibt es eben 3. Also da sind jetzt 2 aufgeführt. Es gibt noch ein drittes, das ist Polyester.
Mhm.
Das ist so das Hauptmaterial. Wenn man sich eine Standard-Slackline kauft, dann ist es meistens Polyester.
Was sind die Unterschiede?
Die Unterschiede sind zum einen Gewicht, Bruchlast und Dehnung. Also wenn man jetzt unterscheidet zwischen das, was am schwersten zu laufen ist, ist Nylon. Das hat einfach am meisten Dehnung.
Das heißt, da bist du am wackeligsten drauf sozusagen.
Genau, da bewegt sich einfach am meisten.
Mhm.
Und dann kommt Polyester, das ist dann letztendlich ein bisschen leichter zu laufen. Von der Dehnung her geht es auch wieder weiter runter. Und Dyneema ist dann so das Hightech-Material, ist auch sacke teuer. Und hat einfach ein Spitzengewichts-Bruchlast-Verhältnis. Also die Lines wiegen einfach dann nur noch die Hälfte.
Mhm.
Und von der Dehnung her ist quasi gleich null.
Das heißt, du bist stabil, wie auf einem harten Untergrund sozusagen.
Genau, es ist einfach ein anderes Laufverhalten, sagen wir es mal so.
Was reizt dich persönlich am meisten?
Ich finde Nylon einfach am schönsten, weil man da am meisten drauf machen kann. Also ich bin so mehr so das Spielkind auf der Line und will einfach verschiedene Sachen machen, so Tricks, sonstige Geschichten. Also da gibt's, man läuft nicht nur auf der Line, sondern man bewegt sich auch in verschiedenen Ebenen. Man hat ja alle Ebenen frei.
Das heißt, du kannst auch schwingen und rauf und runter. Genau, da gibt's dann
das Bouncen, das ist dann auf und ab schwingen quasi.
Mhm.
Und Surfen, das ist rechts und links schwingen. So. Und diese Ebenen hat man dann noch zur Verfügung. Und da kriegst du einfach auf Nylon viel mehr raus. Also auf Nylon, wenn du da beim Bouncen...
Also was auf hast du für einen Höhenunterschied?
Ja, so 8 bis 10 Meter kriegt man schon hin.
Okay.
Wenn man wirklich gescheit reinsteigt und auch seitlich beim Surfen ist ähnliche Kategorie, kommt man auch so 8 bis 10 Meter Bewegung, die man da zur Seite hat.
Aber wie stellst du sicher, dass du da nicht runterfällst?
Naja, das ist so die Kunst an der Sache.
Das heißt, du musst dich wirklich in die Schwingung reinlegen, dass sozusagen die Line als solche stabil bleibt.
Genau, also man muss halt einfach schauen, dass man wirklich nur die eine Hauptschwingung drin hat und keine Unterschwingungen reinkriegt, sonst hast du ein Problem.
Sonst wird es eine Katastrophe.
Genau, und sich dann halt auch dagegen lehnen, dass man halt natürlich an den Enden, wenn es die Richtung wechselt, ja, ja, muss man es halt dementsprechend ausgleichen.
Im Gegengewicht, ja. Ich habe gelesen, dass bei euch Slackliner die Highline aber tatsächlich so als die Königsdisziplin gilt. Also wenn es in die Höhe gilt, ist doch nochmal mehr wert für euch.
Ja, ist einfach am spannendsten, würde ich sagen. Also du hast zum einen am meisten zu tun zum Aufbauen. Also man braucht auch Wissen und man braucht Leute und es muss einfach alles stimmen, um die Line überhaupt aufzubauen. Und dann ist es halt, ja, einfach für den Kopf am
schwierigsten.
Anspruchsvollsten, sagen wir es mal so.
Ja.
Und das Gefühl, der Ausblick, alles ist halt einfach am schönsten. Wenn du mitten in der Luft stehst, an irgendeinem Punkt, wo noch nie jemand zuvor war und nichts um dich rum und einfach übers ganze Tal sieht oder sonstiges, ist halt einfach spannender, als wenn man jetzt einfach in einem Park über der Wiese steht.
Es gibt Bilder von dir, wo du in diesem Staudamm im Wallis in der Schweiz stehst. Keine Angst?
Nee, inzwischen nicht mehr. Also
das heißt aber, es war mal, du hast mal Angst gehabt?
Ja, am Anfang hatte ich eine unglaubliche Angst vorm Fallen von der Line. Also wir sind ja gesichert an der Line.
Mhm. Würdet ihr in die Tiefe fallen oder wie seid ihr? Da ist eine Sicherung drin, die euch ein Stück absacken lässt, aber ihr könnt euch wieder auf die Leine draufschwingen oder wie ist das gebaut?
Genau. Also man ist mit einem Stück Seil eigentlich direkt an der Line befestigt und hat einen Klettergurt an. Dass das einen beim Laufen nicht behindert, muss das Seil halt eine bestimmte Länge haben. Das heißt, wenn man fallen würde, fällt man so 2-3 Meter und dann hängt man halt unter der Line. So. Und also ist letztendlich kein Problem, kein Stress, passiert nichts. Aber für mich war es halt am Anfang so das Problem, so dieser Kontrollverlust, dieses Unbestimmte, was passiert, wenn ich fall. Und ich wollte halt unbedingt 100% die Kontrolle behalten auf der Line. Und da habe ich, ja, habe lange gebraucht, bis ich das dann ablegen konnte. Aber letztendlich bringt es dir mehr, wenn du keinen Stress davor hast, weil dann kannst du mehr an deine Grenzen gehen, klar, wenn es dir...
Gab es einen von den Weltrekordversuchen, wo du gesagt hast, das war eigentlich der, weiß nicht, schönste, beste, das tollste Erlebnis?
Gute Frage. Also die beste Line von denen oder die besonderste Line von denen fand ich den Staudamm, weil es einfach was anderes war als sonst gewohnt. Ja? Also irgendwie, es ist dann einfach 200 Meter glatte Betonwand ganz nach unten. Schaut einfach anders aus, wie wenn es jetzt irgendwo in den Bergen oder sowas bist. Es ist einfach, ja, war für mich besonders, weil eben man sowas nicht so oft hat.
Bist du gefallen beim Versuch ein paar
Mal? Nee, da bin ich gleich auf den ersten Versuch durchgelaufen, was mich selber auch sehr überrascht hat.
Weil wie häufig fällt man sonst, bis du eine Leine im Griff hast? Oder im Fuß?
Normalerweise ist Laufen so kein Problem. Also man muss dazu sagen, beim Highlinen ist eigentlich die Hauptkomponente das Mentale. Also der Kopf muss bereit sein für die ganze Sache. Das Läuferische ist nicht so das Problem. Also man hat einfach, es hat sich ja viel geändert in den letzten Jahren. Es ist ein junger Sport und man hat herausgefunden, dass zusätzliche Länge eigentlich keine zusätzliche Schwierigkeit, was das Läuferische angeht, bedeutet. Das heißt, ob ich jetzt eine Line habe, die 200 Meter lang ist oder eine Line habe, die 400, 500, 600 Meter lang ist, ist vom reinen Laufen her eigentlich völlig egal. Also es wird nicht schwerer.
Das ist noch eine Konzentrationsübung für
genau,
euch.
Genau, es ist Konzentration, es ist mentale Geschichte und es ist optisch. Also du musst einfach damit klarkommen, wo du bist, weil du, je länger die Line ist, halt ein bisschen verlorener bist in der Mitte, klar, weil einfach weniger um dich rum ist.
Oder du siehst noch, sind noch 300 Meter, kommt sie einfach lang vor.
Genau, und die Länge, die man draufsteht, ist dann auch wieder eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber prinzipiell das reine Laufen an sich, wenn man sich so aufbaut, also so leicht aufbaut, wie es geht, da ist kein Problem. Man kann natürlich auch sich eine schwere Line aufbauen, was ich jetzt deutlich reizvoller finde.
Eine schwere Line wäre was?
Man kann mit den Bändern eben einiges machen, ob es leicht oder schwer ist. Und je nachdem, wie viel man auch das zusätzliche Seil unter der Leine spannt, kann man auch einiges machen, wie schwer und leicht man sich das macht. Also je lockerer das zweite Seil drunter ist, desto leichter wird es eigentlich. Je schwerer, also je fester
das ist, desto anspruchsvoller
wird es. Genau, desto anspruchsvoller wird das Ganze. Und das ist das, was mich jetzt wieder mehr reizen wird, weil ich dann sage, okay, wenn ich jetzt einfach 400 Meter laufe und jeder Schritt allein leicht ist, finde ich Fahrt mit der Zeit.
Ja.
Genau. Und deswegen suche ich halt mehr nach Lines, die vom reinen Laufen her anspruchsvoll sind. Das heißt, jeder Schritt ist ein Kampf und da habe ich einfach mehr Freude dran.
Julian, du hast gerade gesagt, du suchst so ein bisschen auch die Herausforderung. Wenn du jemanden mal beschreiben müsstest, der noch nie auf einer Slackline gestanden hat, wie fühlt sich das an?
Also am Anfang, wenn man das erste Mal auf die Slackline steigt, dann denkt man sich erstmal, wie soll ich das überhaupt ruhig halten? Also du setzt so einen ersten Fuß drauf und erstmal zittert alles. So, das ist so das erste Erlebnis, was die meisten Leute mit der Slackline haben. Und das gibt sich dann mit der Zeit und ja, dann weiß nicht, steht man drauf und dann hat man eben so dieses Spielerische mit Gleichgewicht. Also es ist, ja, man muss es unterscheiden mit einfach jetzt zum Beispiel auf einem Zaun balancieren oder sowas, so auf einem Holzzaun.
Fühlst du dich sicherer oder unsicherer oder ist es ein anderes System?
Es ist einfach ganz anders. Also ich fühle mich sicherer auf der Line, weil ich die Möglichkeit habe, mit dem Untergrund zu arbeiten. Ja, also wenn ich jetzt was Festes habe, wo ich drauf balancieren muss, dann muss ich selber schauen, dass ich gerade drüber stehe, um nicht umzufallen. Und ich habe halt über die letzten Jahre so Intus, dass ich quasi meinen Untergrund bewegen will, dass ich dann von dem Geländer einfach relativ Probleme habe, drauf zu laufen, sagen wir es mal so. Und bei der Line ist eben der Reiz, dass man mit seinem Untergrund arbeiten kann und sich den hindrücken kann, wo man es braucht, sagen wir es mal so. Und das Wichtigste einfach an der ganzen Sache ist, dass man die Schwingungen angenehm hält, also dass man möglichst eine Grundschwingung hat, weil ganz schwingungslos kriegt man es nicht, die halt schön angenehm ist und nicht zittrig. Das ist so.
Das heißt aber, du musst sozusagen das Ziel ist es, Teil dieses Systems zu sein, damit man mitschwingt und in so einen Rhythmus reinkommt und den dann auch mitgestalten kann. Das ist eigentlich das, worum es geht.
Genau, also es geht so um es geht um einen guten Kompromiss zwischen Entspannung so im Rumpfbereich, damit die Schwingungen, die ankommen, auch, sag ich mal, durch deinen Körper durchlaufen können. Und aber auch wieder ein bestimmter Druck, eine bestimmte Anspannung, um die Line auch am Punkt zu halten. Ja, also wenn ich da jetzt eine Schwingung reinmache auf eine Line mit Länge 100 Meter zum Beispiel, dann läuft die durch bis hinten, wird dort reflektiert, kennt ja jeder irgendwie, die Welle läuft durch und läuft wieder zurück. Und mit der Welle muss man dann klarkommen. Also die muss man dann irgendwie durch den Körper durchlaufen lassen und somit auch dämpfen irgendwie. Also du bist selber der Dämpfer des Schwingensystems irgendwie. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also
das heißt auch sozusagen immer in viele Richtungen auch arbeiten und gleichzeitig aber eine gewisse Anspannung haben, aber auch so eine gewisse Durchlässigkeit.
Genau. Es ist so der Kompromiss Körperspannung und Durchlässigkeit.
Läufst du barfuß?
Ja, schon. Also im Sommer auf jeden Fall. Im Winter wird es mir dann zu kalt. Da habe ich dann ganz dünne Schuhe, damit man da nicht auf der kalten Leine steht, weil wenn dann so ein leichter Frost auf der Leine ist, ist es auch nicht ganz so schön barfuß. Stimmt. Aber sonst, je mehr Gefühl man für die Leine hat, desto besser ist es.
Du hast nach dem Highline-Weltrekord in Spanien, der ist jetzt aus 2016 gesagt, das sei irgendwie ein spontaner Entschluss gewesen, nach Spanien zu fahren. Heißt das, du bist im Zweifelsfall immer wettkampftauglich?
Letztendlich ja. Also was heißt Wettkampf? Also
Wettkampf bei Olympia, die müssen ja auch vorher mal ein bisschen trainieren.
Naja, das läuft bei uns ein bisschen anders. Es ist, ich meine, man trainiert ja die ganze Zeit. Also wenn ich jetzt hier bin, ich habe in Rosenheim eine Highline-Möglichkeit. Da kann ich recht oft hin und bin ich jetzt zurzeit auch 3-4 Mal die Woche oder sowas. Das ist ja auch trainieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf so groß auf ein bestimmtes Ereignis hin trainieren, sondern meistens ist es einfach so, ja, man trifft sich zusammen und in Spanien war es einfach so, wir wussten davor nicht, wie es da ausschaut, wie lang die Line ist. Also kann man ja auch nicht sagen, worauf trainiert man, sondern wir sind halt hingegangen, die Line war zufällig genau die Länge und aufbauen, probieren, was geht und genau, dann...
Gibt es da irgendwelche Statuten, dass die sagen, keine Ahnung, du darfst es nur 3-mal versuchen und wenn es dann nicht schaffst, dann gilt es nicht als Weltrekord?
Nee, das überhaupt nicht. Also prinzipiell gibt es inzwischen so eine Regel, dass man 95% der Line laufen muss. Das heißt,
das habe ich mich auch gefragt, weil manchmal sieht man, dass sozusagen einen Meter vor dem Baum oder so ihr fertig seid. Und ich weiß dann immer nie, seid ihr da runtergefallen kurz vorher oder gilt das dann?
Nee, also man setzt sich dann hin und steht auf. Also es... Der Beweis ist,
man macht das kontrolliert.
Ja. Genau.
Verstehe.
Der Punkt ist der, dass der einzig gefährliche Bereich an der Highline sind die direkten Ränder, weil man da, wenn man in die Sicherung fällt, Gefahr läuft, an die Felswand zu kommen. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, okay, man läuft halt einen bestimmten Bereich von der Line, also als meiste, eben festgelegt sind es eben 95%. Und somit hat man halt am Rand eben 2-3 Meter, wo man dann vom Rand weg rausrutschen kann und dann direkt auf der Line aufstehen und auch kurz vorm Schluss sich kontrolliert hinsetzen kann. Was aber auch kein Problem darstellt, weil wenn ich mich kurz vor Schluss kontrolliert hinsetzen kann, dann könnte ich die 3 Schritte auch noch machen. Aber ich begebe mich halt nicht in eine unnötige Gefahr und somit ist das Ganze dann wieder sicherer gestaltet.
Ja. Gibt es Unfälle, die mal passieren? Also du sagst jetzt immer, ihr seid gut gesichert und sonst würdet ihr es ja auch nicht machen. Aber gibt es Faktoren, wo ihr sagt, da wird es dann doch mal kritisch?
Natürlich ist immer irgendwo ein Restrisiko dabei, aber man bewegt sich in den Bergen, das heißt allein beim Zustieg, beim Aufbau, sonstiges kann natürlich was passieren, genauso wie wenn man klettern geht in den Bergen. Sonst, sobald man auf der Line steht und angebunden ist, ist es eigentlich relativ, sag ich mal, zu 100% sicher. Klar,
Seil kann immer reißen im Zweifelsfall oder mal kaputt gehen oder irgendwie sowas,
deswegen,
aber das werdet ihr ja vorher testen.
Genau, deswegen ist alles doppelt immer. Also bei uns ist jedes Glied einfach zweifach da, dass eins davon kaputt gehen kann. Und klar kann von oben irgendwo ein dicker Felsbrocken runterkommen und Line und Backup durchreißen. Aber ja... Das sind jetzt, sag ich mal, Szenarien, die jetzt eher nicht so vorkommen sollten. Nee. Ja.
Warum Slackline, Highline? Also was reizt dich?
Das Slackline an sich, mich reizt einfach dieser, der Kompromiss zwischen körperliche Anstrengung und mentale Geschichte. Also das Slackline oder Highline ist einfach ein Sport, wo sehr viel mental dabei ist, was man jetzt bei anderen Sportarten nicht hat. Also nicht so, finde ich zumindest, sagen vielleicht die
das
anderen Sportler.
Das fragt man Basketballspieler, der in der letzten Sekunde noch einen Freiwurf hat.
Okay, sagen wir es mal so, über einen so langen Zeitraum. Also ich meine, man muss sich einfach...
Wie lange ist denn Lauf? Sag mal kurz, wie lange stehst du da drauf?
Ich laufe relativ langsam, somit bin ich für 200 Meter eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Und wenn du da halt einmal weg bist mental, dann fällst du halt. Das heißt, du musst dich
wirklich... Lauf doch schneller.
Naja, ich muss doch die Zeit auf der Leine genießen. Ich gehe ja nicht auf die Leine, um gleich wieder runterzugehen, ja, sondern gehe ja drauf, weil ich drauf Spaß habe. Deswegen habe ich kein Problem damit, langsam zu sein.
Das heißt tatsächlich, du kannst die Momente auf der Leine genießen für dich, das geht.
Ja, Vollgas.
Ja?
Also es geht dann auch wieder so ein bisschen in Richtung Meditation, würde ich sagen, dass man einfach drauf ist und den Zeitpunkt hat und dann auch mal in die Gegend schaut und ja, einfach im Reinen mit sich ist irgendwie. Und das braucht man einfach auch, um ruhig zu sein. Also es ist ja für den Körper und für den Kopf eine Ausnahmesituation. Ich bin auf einem 2,5 Zentimeter breiten Band, 200 Meter in der Luft. Und das muss man ausschalten und dazu muss man irgendwie sehr fokussiert sein und das finde ich fein einfach.
Das heißt, das beste Gefühl ist das in dem Moment dann auch.
Genau, das ist so der Wandel beim Highline. Wenn man anfängt, ist es meistens dann, okay, man ist froh, dass man drüben ist und dann ist dann der schöne Moment danach und mit der Zeit wandelt sich das Ganze dann und man kann dann einfach die Zeit auf der Line genießen und will dann eigentlich gar nicht mehr runter.
Wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen so vor 6 Jahren ungefähr mit dem Slacklinen und dann so ein halbes, dreiviertel Jahr drauf auch gleich die erste Highline dann gemacht.
Also relativ schnell, relativ extrem, hätte ich jetzt bald gesagt, aber relativ anspruchsvoll.
Ja, bei uns in der Gegend geht es eben ganz gut. Ich meine, die Berge sind gleich da und ich habe dann recht schnell andere Leute kennengelernt, die das schon länger gemacht haben und auch schon mal beim Highlinen waren. Was ja auch ganz wichtig ist, dass man sich von erfahrenen Leuten zeigen lässt, wie das Ganze geht. Und somit kommt man da dann ganz schnell rein auch. Also
ist ja auch eine gute Nachricht. Ne? Kann man noch spät mit einem Sport anfangen und in kurzer Zeit weit kommen. Wenn du jetzt Eiskunstlaufen machen würdest, ja, hättest du früher anfangen müssen.
Ist richtig, ist richtig. Es spielt natürlich auch mit rein, dass der Sport, sag ich mal, erst 2004 oder sowas nach Deutschland gekommen ist oder nach Europa insgesamt. Und ich habe halt 2010 angefangen. So lange gibt es das Ganze ja noch gar nicht.
Du hast am Anfang gesagt, du weißt gar nicht so richtig genau, ob deine Weltrekorde gerade noch akut oder gültig sind oder nicht. Das heißt, die Szene ist relativ stark in Bewegung.
Ja, also zurzeit verändert sich einfach sehr viel, vor allem was Längen angeht. Wie ich vorher schon gesagt habe, wird es technisch gesehen vom Laufen her mit mehr Länge jetzt nicht so viel schwerer. Deswegen ist da gerade viel machbar. Und da kommt es dann auch teilweise mehr drauf an, wo ist der Spot, wer hat das Material, solche Geschichten. Somit werden Rekorde zurzeit einfach sehr schnell gebrochen.
Ist das ein Ehrgeiz für dich, da auch immer wieder einen Blick drauf zu haben und zu sagen, ach ja, komm, jetzt ist der mir weggenommen worden, den hole ich mir zurück?
Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also die meisten Rekorde von mir waren einfach so aus der Situation heraus. Es war einfach gerade eine Line aufgebaut, wo ich gerade war. Es war jetzt selten so der Wunsch dahinter, hey, ich will jetzt einen Rekord machen oder nicht, sondern es hat sich einfach so ergeben. Und meine Suche geht eben nicht nach der längsten Line, sondern ich will einfach Herausforderungen in der Line haben. Und dazu braucht man nicht unbedingt die Länge, sondern dazu, ja.
Wenn du dir eine bauen könntest gerade, wo würdest du die aufhängen, um was dann dort zu tun? Also vorhin habe ich rausgehört, du würdest gerne eine Line haben, die relativ anspruchsvoll und flexibel ist, bouncen, surfen, was muss die noch haben, damit die reizvoll für dich ist?
Also ich bin mit relativ viel zufrieden, also so die für mich die beste Länge ist so zwischen 60 und 150 Meter, weil man da einfach alles machen kann, was man will. Also wenn man jetzt zwischen 60 und 120 Meter aufbaut, kann man dann auf der Line gut bouncen und surfen zum Beispiel. Ab 120 eher nur noch bouncen oder man kann sich dann auch so aufbauen, dass man einfach richtig Stress zum Laufen hat. Und was mich dann auch interessiert, ist einfach so, ich bin auch sehr oft am Blindlaufen.
Das heißt, also, du bindest dir was um die Augen.
Genau, ich bind mir ein Tuch über die Augen und schaue dann, was ich blind alles machen kann. Und
wie weit kommst du dann da?
Meine längste blinde Leine ist 215 Meter. Ist auch ein Rekord, den ich gerade noch habe.
Siehst du, zack.
Na, da haben wir es schon. Ja, ja. Es ist die längste blind gelaufene Highline.
Wo bist du gelaufen?
Die war in Zürich. Es war auf dem Zürich-Fest, so das Stadtfest in Zürich, alle 3 Jahre. Da haben wir Show gemacht und im Rahmen der Show bin ich dann halt einmal blind drüber gelaufen. Und ja, ich probiere einfach viele Sachen aus. Ich schaue auch, welche Tricks ich blind alle schaffe. Oder,
was sind denn Tricks? Salto?
Nee, das geht auf solchen Lines nicht, sondern eben Geschichten ins Surfen und Bouncen einbauen. Zum Beispiel
noch in die Knie gehen oder irgendwie
in die Knie
sowas.
Gehen, hinlegen, wieder aufstehen in einem Surf quasi, also in einer Schwingung. Mhm. Und ja, das sind dann so Feinheiten, die man von außen dann gar nicht so erkennt, aber wenn man dann in der Materie drin ist, sieht man dann erst, wie schwer das Ganze ist. Und genau, ich habe mir auch von meiner Freundin High Heels ausgeliehen und stelle mich dann mit High Heels auf die Line, einfach damit es anspruchsvoller für mich wird und einfach wieder eine neue mentale Herausforderung auch wird. Und solche Sachen, das ist das, was mich sehr reizt an der ganzen Geschichte.
Was sagt deine Freundin dazu, Julian?
Okay, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
Ja, doch, natürlich, klar.
Na, die kommt damit gut klar.
Ist die Konkurrenz in der Szene groß?
Es ist, sage ich mal, weniger Konkurrenzdenken als in anderen Sportarten, würde ich sagen. Weil es jetzt nicht so... Die Frage ist immer, wo will man drauf raus? Ja? Also klar, bei Rekorden irgendwo gibt es ein Konkurrenzdenken auch, aber es ist oft auch so ein Miteinander, weil man sagt, hey, ich kann die Line einfach nicht alleine aufbauen, ich brauche ein Team. Und die meisten Leute sagen dann auch, ja, okay, in dem Team sollen auch andere erfahrene Highliner dabei sein, die Chance haben, die Line zu laufen. Deswegen ist es dann auch mehr so ein Miteinander. Ja? Mhm. Also es ist einfach kein Projekt einer Einzelperson, sondern es sind mehrere Leute daran beteiligt. Und somit können auch mehrere dann den Erfolg haben, sagen wir mal so.
Wann werdet ihr olympisch?
Wegen mir kann das Ganze noch warten. Also ich sehe keinen Sinn. Oder mach mal einen Vorschlag für ein System, das olympisch sein könnte. Sagen wir es mal so. Also
man muss in der Mitte, kann man zu zweit auf eine Slackline?
Ja, geht auch
ganz
gut.
Das heißt, man könnte die Hälfte markieren, aber dann wird das so ein Zeitfaktor, wer als Erster in der Mitte ist oder so.
Man könnte natürlich auch zu zweit auf die Line und dann schauen, dass den anderen zuerst runterschmeißen. Also
ja,
wer länger
auch
stehen bleibt, hat gewonnen, so ungefähr.
Ja, das geht wahrscheinlich schnell dann, ne?
Kommt wieder auf die Länge von der Line drauf an.
Okay. Dann sag uns noch, ob dein Freund die Aufnahmeprüfung an der Münchner Schule geschafft hat mit dem Film. Das müssen wir noch klären.
Nee, hat er leider nicht. Aber inzwischen ist er, will er es auch gar nicht mehr, weil er jetzt inzwischen eigentlich alles erreicht hat, was er will. Also er ist jetzt selbstständiger Filmer und ist gut gebucht und macht auch sehr schöne Sachen. Er versucht es gar nicht mehr.
Okay. Was sind deine Pläne für diesen Sommer noch?
Meine Pläne für diesen Sommer ist zum einen nach Bosnien zu fahren. Dort ist ein Event, Drill and Chill nennt sich das Ganze.
Ist was?
Das ist so eine Verbindung aus Klettern und Highlinen und neue Sachen erschließen. Also dort kann man neue Kletterrouten, neue Highlines erschließen. Ist einfach eine Zusammenkunft von Leuten aus ganz Europa, sage ich mal, die dann gemütlich da 2 Wochen verbringen und eben das Beste draus machen. Also es sind dann viele Highlines von Anfängerlines 20 Meter bis Lines bis 400-500 Metern dorten und ja, eben die ganzen Leute aus Europa, die man dann wieder trifft. Oktober ist dann wieder Semester, genau.
Dann erstmal bis dahin gutes Laufen.
Ja, danke.
Julia Mittermeier, Highliner, Weltrekordler, war heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Danke dir auch.
Ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
D-Radio Wissen. 1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.